Die Heiligkeit des Menschen, Gabe und Aufgabe. Herzlich willkommen und grüß Gott zum Katechismus bei Radio Horeb, sagt Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung, in der wir eine Betrachtung von Pfarrer Winfried Abel hören, die er bei einem Kongress Freude am Glauben gehalten hat. Er ist derzeit geistlicher Assistent am Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz in Österreich. Die Heiligkeit, um welche Heiligkeit geht es? Es geht, könnte man als erste Antwort sagen, es geht um unsere Heiligkeit. Und da kommt schon berechtigterweise der erste fromme Einwand, der sagt, unsere Heiligkeit? Nein, nein, die Heiligkeit kommt immer von Gott. Es ist nicht unsere Heiligkeit. Richtig, die Heiligkeit des Menschen ist eine Gabe. Und gleichzeitig, da wird es wieder unsere Heiligkeit, ist es eine Aufgabe von uns. Die Heiligkeit des Menschen, so einfach ist das offensichtlich nicht. Wie war das denn am Anfang? Am Anfang der Welt, am Anfang der Schöpfung hatte Gott dem Mann und der Frau eine besondere Teilhabe an seinem göttlichen Leben in Heiligkeit und Gerechtigkeit gewährt. Und was haben wir Menschen, was haben Adam und Eva mit dieser Teilhabe am göttlichen Leben in Heiligkeit und Gerechtigkeit, was haben wir damit gemacht? Adam und Eva waren, wie das Kompendium des Katechismus das in Punkt 75 sagt, ungehorsam gegen ihn, wir wollten sein wie Gott. Wir erinnern uns, Teilhabe am göttlichen Leben, wir hatten eine Teilhabe daran, das hat uns aber nicht gereicht, wir wollten sein wie Gott. Und damit war es mit der ursprünglichen Gnade der Heiligkeit und Gerechtigkeit auch schon wieder vorbei. Und deshalb ist eben der Sohn Gottes Mensch geworden, um uns Sünder, wie es das Kompendium in Punkt 85 sagt, um uns Sünder mit Gott zu versöhnen, uns seine unendliche Liebe kundzutun, für uns, und jetzt kommt's, Vorbild der Heiligkeit zu sein und uns an der göttlichen Natur Anteil zu geben. Die Heiligkeit des Menschen, so viel steht also bis hierher fest, ist eine gigantische Gabe und auch, kann man sagen, eine gigantische Aufgabe. Hören Sie dazu nun eine Betrachtung von Pfarrer Winfried Abel bei einem Kongress Freude am Glauben. Die Heiligkeit des Menschen, Gabe und Aufgabe. Pfarrer Winfried Abel.
Die Heiligkeit seitens des Menschen ist eine Anmaßung. Denn der Mensch kann aus sich nicht die Größe erlangen, die Gott hat. Heiligkeit bedeutet ja die höchste Form von Vollkommenheit und für die gibt es bei uns kein Maß und keine Vorstellung. Wir wissen gar nicht, was das ist, die höchste Form der Vollkommenheit. Wir können es nur ahnen und beglückend manchmal ein Stück auch in uns schon empfinden, aber die Größe und Gewaltigkeit des heiligen Gottes ist uns letztlich im Tiefsten verborgen. Die bestand eben in dieser Anmaßung, nämlich heilig sein zu wollen, wie Gott heilig ist, aus eigenem Wesen. Und diese Sünde, ihr werdet sein wie Gott, oder ich will sein wie Gott, diese Sünde ist heute noch vorherrschend in dieser Welt und auch in unserer Gesellschaft. Der heilige Paulus hat indirekt dieses fatale Missverständnis von Heiligkeit einmal so beschrieben, und zwar im zweiten Kapitel des Philipperbriefes, wenn er sagt, er, Christus, war wie Gott, hat aber sein Gottgleichsein nicht wie einen Raub an sich gerissen oder behalten. Damit will er doch sagen, es gibt also diese anmaßende Haltung, die das Gottgleichsein sozusagen an sich reißen will und zum Eigenbesitz machen möchte, aus sich heraus groß sein möchte. Und das ist die Anmaßung, die der Mensch auch heute oft noch hat, wenn er sich selbst zum Schöpfer aller Dinge und zum Creator hominis machen möchte. Man stelle sich einmal vor, dieses Bild kam mir heute Morgen beim Rasieren, man stelle sich einmal vor, der kleine Zwergstaat Vatikan wollte eine Fußballmannschaft aufstellen, um bei der Weltmeisterschaft mit konkurrieren zu können. Es wäre natürlich Anmaßung und Wahnsinn, von einem solchen Zwergstaat mithalten zu wollen mit den Fußballgranden der Welt. Aber stellen Sie einmal Folgendes vor. Da ständen nun im Sportpressor einige Prälaten und einige Bedienstete des Vatikan, die man da irgendwie so noch tüchtig gemacht hat. Und sie würden jetzt da auflaufen auf dem Fußballfeld und auf einmal würde es passieren, wie es in der Heiligen Schrift heißt, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt und auf einmal springt der Lahme wie ein Hirsch. Das heißt auf Deutsch, da werden die dickleibigen Prälaten auf einmal mobil, überrennen Ballack und andere Stürmer und schießen die Tore und werden Weltmeister. Und jeder fragt, wie ist das möglich? Und jeder weiß, das liegt in der eigenen menschlichen Fähigkeit nicht begründet. So ist es mit der Heiligkeit. Die Heiligkeit sieht uns als Zwerge, als armselige Versager, als Menschen, die nichts geleistet haben und es sich nicht erleisten können und die dennoch aus der Niedrigkeit emporgehoben werden zur Höhe Gottes. Für uns etwas Unvorstellbares. Und hier schließt sich eigentlich der Kreis der Betrachtung. Denn wie im Buch Genesis Gott sprach, lasst uns den Menschen machen nach unserem Abbild, uns ähnlich. Hier wird also schon in den ersten Sätzen der Heiligen Schrift erwähnt, welches Maß dem Menschen gegeben ist von Gott, das Maß der Heiligkeit. Gott gleich, Gott ähnlich zu sein, das hat der Mensch sich nicht anzumaßen, kann er sich auch niemals erleisten, aber Gott kann es ihm schenken. Stellen Sie einmal Folgendes vor. In der katholischen Kirche, die Heiligenverehrung wird ja von anderen so missverstanden, dass sie behaupten und uns unterstellen, Heilige werden bei uns wie Götter verehrt. Marienverehrung. Wenn Sie Maria neben Jesus stellen, sehen Sie Maria in derselben Herrlichkeit wie Jesus. Im selben Glanz der Schönheit wie Gott. Aber mit einem riesigen Unterschied. Was Gott von seinem Wesen ist, ist sie aus Gnade. Das ist der gewaltige Unterschied. Deswegen sagt ja der Engel zu Maria von Gott, du bist voll der Gnade. So übersetzen es die Exegeten. Und wenn Maria sich selber vorstellt als Geschöpf und Mensch, dann kann sie höchstens sagen, ich bin leer von allem. Ich bin das Prinzip Empfängnis. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Nichts soll mich füllen außer ihm. Das kann der Mensch sagen von sich. Aber das andere kann nur Gott sagen. Du bist voll der Gnade. Und wir erleben den Heiligen im selben strahlenden, herrlichen Glanz wie Gott selber. Aber nicht, weil er vom Wesen aus heilig ist, sondern weil Gott ihm in Gnaden dieses wunderbare Geschenk gibt. Für uns etwas wirklich Unfassbares, aber es ist wahr. Es heißt in der Heiligen Schrift, wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden, denn es heißt in der Heiligen Schrift, seid heilig, wie ich, euer Gott, heilig bin. Wir sollen also in derselben identischen Heiligkeit sein wie Gott, wie ich, euer Gott, heilig bin. Jesus unterstreicht das noch einmal und sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also, es wird dem Menschen zugemutet, zu sein wie Gott, aber nicht aus Anmaßung, sondern aus Gnaden. Etwas Unfassbares. Hier merken wir, dass Heiligkeit eben nicht nur Geschenk, sondern auch eine Aufgabe ist. Das heißt, wir sollen auch Mitarbeiter Gottes sein und sollen mit der Gnade mitwirken. Auf dem Domplatz in Mainz war mal eine Umfrage unter etwa 40 Passanten. Und diese Passanten wurden gefragt danach, was ist denn eigentlich der Sinn ihres Lebens? Was meinen sie, wozu sie da sind? Und unter den 40 Passanten konnte keiner eine befriedigende Antwort geben, sowohl für den Fragenden wie für sich selber. Die meisten antworteten und reagierten etwa so, ach so, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Gute Frage, muss ich mich mal mit beschäftigen. Aber die Leute haben keine Antwort geben können über ihr Woher und über ihr Wohin. Es ist eine tragische Situation. Mir kommen die Menschen manchmal vor, wie in einem ICE, wenn der Schaffner kommt und fragt, wo wollen Sie hin? und man sagt, ja, tut mir leid, können Sie mir etwas sagen? Ich weiß im Moment selber nicht, wohin ich unterwegs bin. So ungefähr schlittert mancher Mensch hier durch die Welt, stolpert durch die Gesellschaft und leidet durch sein Leben und weiß weder, woher er kommt, wohin er geht und benutzt nicht einmal seinen Verstand dafür. Ich erinnere mich an meinen Urlaubsort in der Schweiz in der Nähe von Flüeli. Ich hielt morgens einen Gottesdienst mit einem kleinen Schar von Teilnehmern. Kinder vom Nachbarbauern waren dabei. Und es war irgendein Heiligenfest. Und ich erklärte den Kindern, ja, ihr sollt auch einmal heilig werden. Da kam ich abends zu der Bergbäuerin. Da sagte die, Herr Pfarrer, was haben Sie meinen Kindern heute erzählt? Die kamen ja völlig bestürzt nach Hause. Sie sollen heilig werden. Überlegen Sie einmal, in der ganzen Geschichte der Schweiz gibt es nur einen einzigen Heiligen, den Bruder Klaus. Jetzt sollen die auch so werden wie der Bruder Klaus. Nun ja, wir wissen ja, was Papst Johannes Paul II. Und sein Nachfolger gesagt haben. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Das Maß, das einem Menschen von Gott gegeben ist, ist so unterschiedlich, dass wir uns an einem Bruder Klaus gar nicht messen dürfen, dass wir uns an einem Maximilian Kolbe nicht messen dürfen, dass ein Franziskus wahrscheinlich einige Schuhgrößen für uns zu groß ist, weil wir nicht in seine Sandalen hineinpassen. Ich trage zwar auch Sandalen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Und dann muss man Folgendes bedenken. Ich war lange Jahre Gefängnisseelsorger und habe jeden Sonntag den Gefangenen die frohe Botschaft gebracht. Und immer wieder hörte ich die Reaktion von den Gefangenen. Ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, das ist alles, was Sie sagen, gilt ja nur für fromme Leute, für Kirchgänger und für solche, die ein tugendhaftes Leben führen. Aber für uns? Und dann stellte ich die Gegenfrage. Ja und, wer war denn der erste Heiliggesprochene in der Kirche? Der erste Heiliggesprochene war ein Verbrecher wie du, habe ich gesagt. Wie du. Der Schächer, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Es war die erste Heiligsprechung in der Kirche. Aus dem Munde des Erlösers selber. Da wissen wir, warum er in die Welt gekommen ist. Und wir haben eben gehört, beim Vorredner, die Geschichte von dem verlorenen Sohn und dieser merkwürdigen Gestalt des zu Hause gebliebenen älteren Sohnes. Wissen Sie, dass Jesus diesen älteren Sohn nur aus ironischen Gründen eingefügt hat in das Gleichnis? Den gibt's ja gar nicht. In der Heilsgeschichte kommt er nicht vor. Alle haben gesündigt, sagt der heilige Paulus. Alle, ohne Ausnahme. Deswegen gibt's keinen Daheimgebliebenen. Deswegen sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu berufen. Und mit einem gewissen ironischen Seitenblick ist eben auf diese Selbstgerechten hin dieser Mann eingefügt worden, der gar nicht in das Gleichnis hineingehört. Er ist gekommen, um die Sünder zu berufen, die verlorenen Schafe wieder zu sammeln. Dazu ist er in die Welt gekommen. Heiligkeit ist Frucht des Erbarmens Gottes und nicht etwa der Leistung des Menschen. Wir müssen uns nicht wundern, wenn Papst Johannes Paul II. Sein Pontifikat unter den Titel und das Thema und Motto der Barmherzigkeit Gottes gestellt hat. Nachdem er die erste Christus-Enzyklika Redemptor Hominis geschrieben hatte, schon im zweiten Jahr seines Pontifikates schrieb er die Enzyklika von der Barmherzigkeit Gottes. Dives in Misericordia. Natürlich wissen wir im Nachhinein, warum er das getan hat. Papst Johannes Paul II. Sollte berufen sein, die Botschaft, die Jesus durch eine polnische Schwester Faustina der Kirche schenken wollte, gewissermaßen zu vollstrecken und der Kirche sozusagen offiziell mitzuteilen. Damals, als er seine Enzyklika schrieb, konnte er das noch nicht so tun, aber er hat den Weg dazu vorbereitet. Und im Jahre 2000, am 30. April, es ist der Sonntag nach Ostern gewesen, hat Papst Johannes Paul II. Die polnische Ordensschwester heilig gesprochen und eben diesen Sonntag nach Ostern zum Sonntag der Barmherzigkeit erklärt. Und 5 Jahre später hat Gott noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt und hat unseren geliebten Heiligen Vater am Vorabend zum Sonntag der Barmherzigkeit heimgerufen. Auch ein Papst lebt von der Barmherzigkeit. Das ist eine so wichtige Botschaft. Und deswegen ist der Weg zur Heiligkeit nur möglich, weil Gott sich unser erbarmt. Papst Johannes der 23., den man für den Türaufstoßenden, Fensteraufstoßenden, Luft in die Kirche bringenden Papst angesehen hat, dieser Papst hat zweimal in der Woche gebeichtet. Zweimal in der Woche, weil er wusste, auch ein Papst braucht Barmherzigkeit. Die Kirche verhält sich nicht von oben herunter irgendwie so in einer Form des gütigen Almosenspenders den Menschen gegenüber, sondern sie ist selbst Almosen empfangend. Sie ist selbst auf Barmherzigkeit angewiesen in allen ihren Gliedern. Deswegen, wenn das Motto dieses Kongresses Freude am Glauben hieß, auf dem Weg zu Christus, dann ist natürlich dieses Motto ein wenig Missverständnis, nämlich es kommt zu dem Missverständnis, dass es jetzt um ein Jetzt und ein Danach geht. Hier sind wir auf der Erde, hier sind wir Sünder, hier laborieren wir herum, hier hoffen wir, hier glauben wir, aber später werden wir dann den Himmel haben, werden wir belohnt sein und werden heilig sein. Nein, unsere Heiligkeit, unser Himmel beginnt bereits hier auf der Erde. Hier auf der Erde ist bereits Gott mitten unter uns. Hier ist er bereits derjenige, der unser Leben verwandeln will. Wir finden uns zwar alle in irgendwelchen sündigen Umständen vor, aber schon wirkt das Prinzip Heiligkeit so stark, dass Gott, wenn er die Menschen sieht, gewissermaßen durch das Prisma des gekreuzigten Sohnes uns alle schon gereinigt und geheiligt sieht. Wir müssen es nur selber annehmen, was uns bereitet ist. Ich vergleiche das gerne mit einem umweltverschmutzten und biologisch kaputten See, der so voller Abfallstoffe ist, dass kein biologisches Leben mehr in ihm möglich ist. Aber stellen Sie sich einmal vor, wenn irgendein Gebirgsquell da eingeleitet wird und langsam rinnt das reine und das gesunde Wasser in diesen See hinein. Mit der Zeit geschieht es, dass man vielleicht nach 3 Jahren noch gar nicht sieht, es stinkt immer noch, ist immer noch biologisch tot, es ist noch nichts augenscheinlich feststellbar, aber mit der Zeit wird dieses schmutzige, giftige Wasser mehr und mehr durchsetzt durch das Gesunde und Klare. Und dann kommt der Moment, wo die Halbzeit da ist, wo man langsam schon wieder Klarheit sieht, und in 10 Jahren vielleicht ist es so, dass der See wieder bis auf den Grund rein, sauber und klar ist. So vergleiche ich gerne das Leben eines Menschen, der sozusagen sich den Strömen, die Gott uns fließen lässt, um heilig zu werden, anschließt und sich mehr und mehr von diesem Prinzip verwandeln lässt. Es ist übrigens das Motto im Leben Jesu gewesen, die Welt zu verwandeln. Am Anfang des Johannesevangeliums steht die Hochzeit von Kana. Da geht es um das Thema Wandlung. Der Mensch soll verwandelt werden, die Erde soll verwandelt werden. Das werden wir schon hier auf der Erde erleben, sodass wir eigentlich, wenn wir dann über die Schwelle des Todes in die Ewigkeit gehen, vielleicht nur noch sagen, ach, das, was ich jetzt schaue, habe ich eigentlich immer schon geglaubt und daraus habe ich immer schon gelebt. Schon hier auf der Erde, nicht in dem Sinne, wie das oft der Kommunismus, der Atheismus verbreitet hat, dass den Leuten hier auf der Erde ein besseres Jenseits versprochen wird. Das bessere Jenseits ist schon hier unter uns. Wir sind schon heilige Menschen durch die Taufe und durch das, was Gott an uns getan hat. Johannes Paul II., unser geliebter verstorbener Papst, hat in seiner Enzyklika Novo Millennio Ine Unte zum neuen Jahrtausend darauf hingewiesen, das neue Programm für das Jahrtausend heißt Neu anfangen bei Christus. An erster Stelle steht nicht das Gebet, nicht die Eucharistie, nicht das Sakrament der Versöhnung, sondern die Heiligkeit. Und alle anderen Sakramente dienen dem Heiligwerden des Menschen. Seid heilig, wie ich, euer Gott, heilig bin. Das hat uns der Papst auch wieder zugerufen und hat uns Mut gemacht, dieses Höchstmaß an menschlicher Vervollkommnung und menschlicher Selbstverwirklichung zu erreichen. Jetzt kommt aber das Missverständnis, nämlich, dass wir meinen, das sei um unseretwillen. Wir sollen nicht heilig werden um unseretwillen. Jesus spricht einmal davon, dass er sich selber heiligt damit wir heilig werden können. Die heilige Therese von Avila sagt einmal, wenn einer in den Himmel eingeht, nimmt er immer einen ganzen Schwarm von Menschen mit. Wir sind für viele gesetzt. Jesus spricht von der kleinen Hand von Sauerteig. Wenn die nicht mehr die Kraft hat zu säuern, aber sie hat sie ja. Und sie ist dafür da, den ganzen ungesäuerten Brei von innen her aufzubereiten, damit er Brot wird im Sinne des eucharistischen Liebe Gottes. Das ist also der Sinn der Heiligkeit. Nicht, dass wir unser Seelengärtlein begießen, dass wir für uns selber alle möglichen Verdienste haben wollen, sondern dass wir sozusagen Werkzeuge Gottes für diese Welt werden. Die rein individualistische Vorstellung von Heiligkeit ist eine ganz gefährliche Irrlehre. Von wegen Bruder Klaus, der Einsiedler, der sich da in seine Klause zurückgezogen hat, um sein Seelengärtlein zu begießen. Bruder Klaus wusste ganz genau, was das bedeutete, wenn er seine Familie mit 10 Kindern verließ. Eben nicht ein bequemeres Leben. Und er sagte einmal einem jungen Mann, der zu ihm kam und auch Einsiedler werden wolle: Mein lieber Freund, wenn du hierher gekommen bist, um ein bequemes Leben zu haben, geh sofort nach Hause und kümmere dich um deine Familie. Für Bruder Klaus war es klar, dass die Rolle vom Familienvater zum Vater des Vaterlandes bedeutete, eine noch größere Bürde für die Welt zu tragen, durch sein eintretendes Gebet. Es hat kaum einen größeren Wallfahrtsort gegeben als die Person des Antonius des Großen, des Einsiedlers in der Wüste. Meinen Sie, der sei in die Wüste gegangen, um selbst heilig zu werden? Sondern er hat sich geheiligt, um die Welt damals zu entdämonisieren. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Heiligen, die Welt entdämonisieren und dem Teufel sozusagen den Platz streitig zu machen. Und so wurden diese Menschen auf einmal Inbilder des gesunden Menschen, zu dem sich so viele hingezogen fühlten. Und man sagte, es hat kaum solche Wallfahrtsorte gegeben wie diesen Mann in seiner Person. Später war es im 19. Jahrhundert in Frankreich der heilige Pfarrer von Ars. Der war ein Wallfahrtsort, weil er sich heiligte, um andere zu heiligen. Und wie viele Menschen sind davon erlöst und befreit nach Hause gekommen.
Die Heiligkeit des Menschen, Gabe und Aufgabe, das ist Thema dieser Betrachtung dieses Vortrags von Pfarrer Winfried Abel, gehalten bei einem Kongress Freude am Glauben. Pfarrer Winfried Abel ist geistlicher Assistent am Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz in Österreich. Die Heiligkeit, Gabe und Aufgabe, sie ist die Berufung aller Glieder der Kirche, das heißt, sie ist unser aller Berufung. Und sie ist auch das Ziel aller Tätigkeiten der Kirche. So stellt das Kompendium des Katechismus im Punkt 165 fest. Wenn wir hier davon sprechen, dann betrifft das eben nicht nur das professionelle, in Anführungszeichen, himmlische Bodenpersonal in der Kirche. Das ist nicht nur was für etwa Kleriker, Priester, Diakone, Gottgeweihte, pastorale Mitarbeiter. Das ist tatsächlich Berufung aller gläubigen Laien. Der Punkt 188 des Kompendiums macht das nochmal klar. Da steht, die besondere Berufung der gläubigen Laien besteht darin, dass Reich Gottes zu suchen, indem sie die zeitlichen Dinge gottgemäß erleuchten und ordnen. So verwirklichen sie die Berufung zur Heiligkeit, die an alle Getauften ergeht. Also die Verwirklichung der Berufung zur Heiligkeit, die an alle Getauften ergeht, besteht darin, das Reich Gottes zu suchen, indem wir die zeitlichen Dinge gottgemäß erleuchten und ordnen. Davon haben wir schon in diesem Vortrag von Pfarrer Winfried Abel eine ganze Menge gehört, und jetzt geht's weiter damit, die Heiligkeit des Menschen, Gabe und Aufgabe. Pfarrer Winfried Abel.
Also wie gesagt, es geht weder um eigene Leistung noch um die eigene Heiligkeit. Es geht sogar so weit, dass der heilige Paulus einmal sagt im Römerbrief: Wenn doch dieses Volk der Verheißung den Messias anerkennen würde, ich würde wenn es den Preis gelte, dafür ewig verloren gehen. Therese von Avila hat es ähnlich gesagt. Sie wollte sich aufopfern, sie wollte in die Hölle gehen, damit die anderen in den Himmel kommen. Und ich garantiere Ihnen, dass Jesus mit derselben Gesinnung am Kreuz gestorben ist. Ich bin kein Tiefenpsychologe in spirituellen Dingen, das ist eine Sache, die nur Gott vorbehalten ist. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass Jesus in diesen Auftrag hineinsterben wollte, die Welt zu erlösen auf Kosten seiner selbst. Menschlich gesagt. Dass sozusagen auch das Auferstehungsgeschenk für ihn ein glorioser Nachklang oder eine gloriose Anfügung dieser Gesinnung war, dass er zunächst aber sterben wollte, hinein in diese furchtbare, mordende und todbringende Welt, um den Menschen das Leben zu schenken und wenn es auf Kosten seiner selbst ginge. Das ist eine gewagte Formulierung, ich weiß das. Aber viele, viele, die ihm nachgeahmt haben, sind mit dieser Gesinnung durch die Welt gegangen. Das ist etwas Unfassbares. Es geht nicht um unsere Heiligung, es geht darum, dass die Welt geheiligt wird. Und deswegen sollen wir an unserer Heiligung arbeiten. Und es geht auch nicht um den Himmel. Wie ein berühmter Rabbi einmal sagte, lieber Gott, ich möchte nicht deinen Himmel, ich möchte nicht deine Seligkeit, ich möchte nicht all deinen Lohn für alles, was ich Gutes getan haben sollte. Ich möchte nur dich. Also wir gehen nie allein in den Himmel ein. Heiligkeit, was ist das? Die Heiligkeit ist das Normalste von der Welt. Es ist die Norm, die Gott für uns gesetzt hat. Es ist merkwürdig, dass in der Theologie manchmal so argumentiert wird. Die Erbsündelosigkeit der Gottesmutter kann es ja gar nicht gegeben haben, weil es völlig unnormal ist, so zu sein, wie Maria von der katholischen Kirche behauptet wird. Augenblick mal. Umgekehrt ist es. Wie Maria war, das ist völlig normal. Wie wir leben, ist völlig unnormal. Sie wissen ja, wie mal jemand sagte, wenn 80% der Bevölkerung Karies haben, heißt es noch lange nicht, dass Karies normal ist. Und wenn Maria in der Weise von Gott begnadet worden ist, dass sie einmal ein Mensch nach der Norm Gottes werden durfte, dann ist es unsere Aufgabe, sozusagen uns nach diesen wunderbaren Zielvorstellungen auszurichten, die uns in diesen Personen gegeben worden sind. Also Heiligkeit heißt, der Norm Gottes entsprechen, die bei jedem Menschen anders ist. Wir können uns nie mit irgendjemandem vergleichen. Und damit ist die Heiligkeit die einzige Form von Selbstverwirklichung, die diesen Namen überhaupt verdient. Jede andere Form von Selbstverwirklichung ist eine Untreue gegen den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, wenn wir sozusagen ausbrechen wollen aus der Berufung, um auf eigene Faust unser Glück zu machen. Kennen Sie die Geschichte von Franziska? Franziska war 70 Jahre alt. Und es begann schon hier und dort ein bisschen bei ihr in den Gliedern zu zwicken. Und dann trat sie vor Gott hin und sagte, lieber Gott, ich bin jetzt 70 Jahre alt. Ich habe das meiste im Leben schon durchgemacht, aber ein beschwerliches Alter, das magst du mir bitte ersparen. Ich werde sowieso bald abgehen von dieser Erde. Da sagt Gott zu ihr, Franziska, du wirst 100 Jahre alt. Da denkt Franziska, oh, 100 Jahre alt? Ja, dann lohnt sich doch nochmal was zu tun. Geht in den nächsten Schönheits- und Beauty-Salon, lässt sich nochmal richtig liften, stylen und zurechtmachen und rundherum erneuern. Kommt dann raus mit Stöckelschuhen, mit einem Minirock und mit einer Perücke auf und läuft so fesch über die Straße und wird von einem Auto umgefahren und ist tot. Und da kommt sie zu Gott und sagt, ja, lieber Gott, du hast doch gesagt, ich soll 100 Jahre alt werden. Sagt Gott zu ihr, ja, liebe Franziska, ich habe dich nicht mehr erkannt. Was hatte die Franziska falsch gemacht? Sie wollte sich selbst verwirklichen, und zwar in einer solchen Weise, dass sie sich total entstellte und selbst Gott sie nicht mehr erkannte, denn er hatte ja ein ganz anderes Bild von ihr, eine ganz andere Norm. Sie kennen doch diese Stelle in der Heiligen Schrift. Und dann kommen sie und werden sagen, Herr, wir haben doch mit dir an einem Tisch gesessen, wir haben doch in deinem Namen evangelisiert. Und dann wird er sagen, hinweg von mir, ich kenne euch nicht. Der Mensch, der sich selbst gewissermaßen verfremdet, der sich selbst eine Berufung zurechtbastelt und sich vielleicht auch noch auf den lieben Gott dabei beruft. Diese gefährliche Moraltheologie des Teufels, von der Thomas Merton einmal gesprochen hat, die darin besteht, dass der Teufel sagt, du musst immer das tun, was der Wille Gottes ist. Die Prämisse hundertprozentig. Woran erkenne ich aber den Willen Gottes? Jetzt kommt der Pferdefuß. Woran erkenne ich aber den Willen Gottes? Indem, wenn irgendein Vorgesetzter mir etwas sagt, was in mir ein unangenehmes Bauchkribbeln bewirkt, dann darf ich mich immer darauf berufen, ich muss ja Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann tue das, was in dir ein angenehmes Bauchkribbeln bewirkt, und dann liegst du genau auf der richtigen Linie. Das ist die Moraltheologie des Teufels. Das ist im Grunde sozusagen das Grundsatzprogramm der Selbstverwirklicher. Aber wenn es nach der Norm Gottes geht, dann werden wir auch die Sakramentalität des Menschen, der Vorgesetzten und der ganzen Welt anerkennen. Dann werden wir auch die Stimme Gottes aus dem heraus hören, der mein Vorgesetzter ist. Und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Wir können dankbar sein, dass es die Unfehlbarkeit der Kirche gibt. Ich habe bewusst gesagt, die Unfehlbarkeit der Kirche. Der Papst ist der Exponent dieser unfehlbaren Kirche. Das heißt, die Kirche hat in sich das Prinzip der Wahrheit durch den Heiligen Geist. Der Papst spricht sie aus. Das ist doch wunderbar. Das heißt, durch diese Sicherheit haben wir auch die Heilssicherheit, dass wir gerettet werden können, wenn wir denn wollen. Und diesen kostbaren Schatz tragen wir in irdischen Gefäßen. Wie der Leitspruch ja auch unseres Bischofs heißt. Diesen kostbaren Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Wir haben alle von Gott so wunderbare Dinge bekommen. Wir dürfen selbst diejenigen sein, die diese Welt durchwalten und heilen dürfen. Es ist wunderbar, wie Jesus das einmal direkt augenfällig gemacht hat. Ein Blinder kommt am Wegesrand, er sitzt am Wegesrand, Jesus kommt da vorbei, der Blinde bittet um Heilung. Jesus spuckt auf die Erde. Was geschieht da? Er macht mit dem Speichel und dem Teig und dem Staub der Erde einen Teig. Streicht ihn auf die Augen des Blinden. Jetzt überlegen Sie mal, unästhetischer geht's eigentlich nicht. Wenn heute ein Augenarzt sich so mit Patienten verhalten würde, der würde sofort seine Lizenz entzogen bekommen. Und warum hat Jesus nicht mit einem Wort dem Blinden gesagt, sei sehend? Warum diese umständliche Zeremonie? Das ist ein wunderbares Zeichen. Jesus verbindet das, was von oben kommt, im Bild des Speichels, mit dem, was von unten ist, das irdische, vergängliche, macht daraus einen heilsamen Teig, eine Salbe. Chrisam, er, der Christus, ist für uns zum Chrisam geworden und wir sollen der Chrisam sein, das Chrisam sein für diese unheile Welt. Gott hat uns armselige, staubhafte Wesen dazu berufen, dass wir mit Heiligem Geist erfüllt, vermengt jetzt sozusagen, zu einer Salbe werden, die dieser blinden Menschheit aufgelegt ist. Die Kirche ist das Sakrament der Heilung und Heiligung der Menschen. Ein allerletzter Satz noch, es gibt ja so viel. Ich habe es eigentlich schon gesagt, aber ich muss noch einmal das betonen. Heilig hat immer mit Heilung zu tun. Ganz konkret gibt es die Heiligkeit nur durch Heilung hier auf der Erde. Deswegen müssen wir uns nicht wundern, wenn zum Beispiel auch etymologisch diese Worte wie Sanus und Sanctus, wie heil und heilig im Englischen whole und holy miteinander verwandt sind. Das heißt, wir können nur heilig werden, indem wir uns heilen lassen, indem wir Geheilte sind. Wir können nur den Menschen die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes bringen, wenn wir selbst Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, jeden Tag neu. Insofern ist es wichtig, dass wir uns immer auch diese wunderbaren Geschenke Gottes geben lassen, die uns zur Heilung dienen, die Geschenke seiner Barmherzigkeit, besonders das so vernachlässigte Buß- und Versöhnungs- und Heilungssakrament. Und dadurch werden wir fähig, diese Welt aufzumischen. Simone Weil hat gesagt, die Welt bedarf der Heiligen wie eine Stadt, in der die Pest wütet, der Ärzte bedarf. Und Bernanos sagt einmal, wäret ihr den Heiligen gefolgt, statt ihnen Beifall zu klatschen? Europa hätte keine Reformation und keine Bauernkriege und Religionskriege gesehen, auch nicht die Katastrophe der darauffolgenden Jahrhunderte. Lenin soll sterbend gesagt haben: Ich habe alles falsch gemacht. Dieses Blutvergießen von Millionen von Menschen wäre nicht nötig gewesen, wenn es in Russland einen zweiten Franz von Assisi gegeben hätte. Und ein letztes Zitat. Der Rabbi Menachem Mendel von Kotzk aus den kasidischen Geschichten von Martin Buber. Es steht geschrieben: heilige Menschen sollt ihr sein. Aber wir müssen so übersetzen: werdet menschliche Heilige.
Die Heiligkeit des Menschen, Gabe und Aufgabe, das war ein Vortrag, eine Betrachtung von Pfarrer Winfried Abel bei einem Kongress Freude am Glauben. Pfarrer Winfried Abel ist derzeit geistlicher Assistent am Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz in Österreich. Und diesen Vortrag hat natürlich der Radio Horeb CD-Dienst auf einer kostenlosen CD, beziehungsweise im Podcast steht das auch in Kürze auf horeb.org, horeb.org, der Internetauftritt von Radio Horeb. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Katechismus wieder mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Im Punkt 428 des Kompendiums des Katechismus steht die Frage: Sind wir alle zur christlichen Heiligkeit berufen? 428 Kompendium: Sind wir alle zur christlichen Heiligkeit berufen? Und wie sollte es anders sein? Der Katechismus ist hier eindeutig. Er antwortet: alle Gläubigen sind zur christlichen Heiligkeit berufen. Die Heiligkeit ist nichts Geringeres als die Fülle des christlichen Lebens, das heißt die Vollkommenheit der Liebe. Die Heiligkeit ist die Fülle des christlichen Lebens, die Vollkommenheit der Liebe. Und worin besteht dann diese Heiligkeit, die Fülle des christlichen Lebens, die Vollkommenheit der Liebe? Sie besteht, so der Katechismus, in der innigen Vereinigung mit Christus und in ihm, in Christus, mit der heiligsten Dreifaltigkeit. Der Weg der Heiligung des Christen führt über das Kreuz und findet seine Vollendung in der Auferstehung der Gerechten, in der Gott alles in allem sein wird.